Also ich würde Enrico blind vertrauen. Ich bin der so ein bisschen in der Zukunft lebt. In der Gründer-Journey bist du halt innerhalb von 3 Jahren. Bei Volkswagen wäre das wahrscheinlich eine 20-Jahres-Karriere-Journey. Ich versuche eigentlich immer so viel wie möglich zu delegieren. Und wenn irgendwas schief läuft, müssen wir natürlich tiefer rein. Ich habe keine Notifications für Slack oder WhatsApp oder E-Mails.
Ich will keine Entscheidung für eine Person treffen, ich will eine Entscheidung für 100 oder halt auch für alle meine Kunden treffen.
Was muss passieren, dass Bunch in ein paar Jahren 100 Millionen Umsatz macht?
Ich glaube,
35 Millionen US-Dollar sind kürzlich in der Series B-Finanzierung in das Berliner Fintech Bunch geflossen. Dann haben sie gestern noch bekannt gegeben, dass sie einen Luxemburger Fund-Administrator kaufen, womit sie ihr Produkt ausweiten. Und ich habe heute einen der Gründer, Levent Altunel, mal eingeladen, um mal drüber zu sprechen, was passiert hier eigentlich. Um es kurz zu erklären, grundsätzlich hat Bunch mal ganz anders angefangen. Darauf kommen wir gleich im Intro und zu Beginn der Episode zu sprechen. Und heute geht es darum, wie können Venture Capital und Private Equity Fonds sich darum kümmern, dass alles, was im Hintergrund passieren muss, automatisierter und strukturierter und mit besseren Workflows passiert. Und insgesamt hat Bunch inzwischen 15 Milliarden Assets under Management, hat einige Top-Investoren, früh zum Beispiel in Cherry Ventures, Motive Ventures und jetzt dann aber auch Fonds dazu gewonnen, die so tief in dem Space sind, dass noch nicht mal ich den Namen davor gehört habe. Und alles darauf ausgelegt, erstmal in Europa zu wachsen und dann in die USA zu gehen. Das heißt, wir sprechen darüber, wie baue ich ein sehr komplexes Produkt, was so viel Vertrauen braucht, dass ich echt auch Jahre an Vorarbeit leisten muss, bis die ersten Fonds sagen, hey, hier kriegt ihr meine komplette Infrastruktur. Und wie gehe ich dann auch damit um, technologischer Shift? KI kommt dazu, alles, was ich anfangs bauen wollte, kann ich anders bauen. Ich muss das überlegen, ich muss strategisch umdenken und baue dann gegen teilweise amerikanische Player, aber auch in Europa ein Produkt, das rein auf Vertrauen und wirklich sehr detailgetreuer Arbeit fokussiert auf. Was ist davon Sales, was davon ist Zukäufe, M&A? Darüber spreche ich heute mit Levent und deswegen viel Spaß bei dieser Episode mit Unicorn Bakery. Levent, du hast in Corona zusammen mit Enrico und generell Team angefangen, Bunch zu bauen. Und Kurzform, das Teil des ersten Produktes war zum Beispiel, dass Bastian Krautwald, einer meiner engsten Freunde und eine Gruppe an Menschen auch in Fonds gemeinsam investieren können und die ganze Infrastruktur von so einem SPV, Special Purpose Vehicle, hinten dran abgebildet wurde. Und ich dann quasi im Mini-Teil auch Kunde bei euch bin dadurch, weil wir gemeinsam da investiert haben. Bei EQT Ventures und heutzutage, wenn man sich das anschaut und so mal ein paar Jahre nach vorne spult, dann geht es eigentlich viel mehr darum, wie kriegen wir es hin, dass große Venture Capital oder zum Teil Private Equity Firmen dann sagen, hey, unsere ganze Fondsadministration ist zum Teil rein über Dienstleister gelöst etc. Und wie technologisieren wir das eigentlich? Wo ist da die Digitalisierung? Wie kriegen wir es hin, durch KI und andere Themen einfach effizienter zu werden? Weil Teams, die dann im Hintergrund all das abarbeiten, was nötig ist, um so einen Fonds am Laufen zu halten, schnell auch anwachsen können, weil es sehr detailgetreu sein muss, weil es sehr, ja, einfach viel Aufwand wird. Ich meine, ich habe selber nur mal 2 Monate kurz hinter die Kulissen bei Cherry blicken dürfen, also Cherry Ventures, dem europäischen, hier aus Berlin, dem Frühphasenfonds. Und wenn man dann mal mit allen Beteiligten sprechen kann und dann sieht, was so zum Beispiel Alex, der CFO, einfach nur auf dem Tisch hat, dann merkt man so, okay, komplett unterschätzt, was da im Hintergrund eigentlich alles passieren muss. Und dass man da mal den Überblick verlieren könnte, wenn man das nicht sauber macht, etc., das versteht man, glaube ich. Jetzt habt ihr euch ein Thema ausgesucht, was ja wirklich riesig ist. So, welcher Fonds geht einfach hin und sagt, jo, ich kaufe jetzt Bunch, so ab Tag 1. Das heißt, was ich gerne verstehen würde, dadurch, dass wir wissen, dass ihr heute irgendwie 15 Milliarden Assets under Management habt, also wirklich auch da echt Volumen drauf ist, was da passiert, wie fängt man damit an? So, wie kommt man auf die Idee zu sagen, das wollen wir ändern, also oder verbessern? Und wir wissen eigentlich wo wir hinwollen. Das wird sich ja ein bisschen verändert haben. Aber irgendwo müssen wir anfangen, dass die Leute merken, so, hey, mit uns kann man arbeiten und uns kann man nach und nach mehr Vertrauen schenken.
Ja, ist eine gute Frage. Also vielleicht so ein bisschen auch einmal weiter ausgeholt. Ich habe ja selber vorher auch bei einem Fonds gearbeitet und hatte neben meiner, ich sag mal, Investment-Tätigkeiten dann auch mit den Operations zu tun und habe davor mal im Public Markets gearbeitet und habe gemerkt, dass die Investoren in den Private Markets, also Venture Capital, Private Equity etc. Investoren, die Operations dahinter sind in den 80er Jahren stehen geblieben. Ich habe irgendwie, als ich bei der Bank gearbeitet habe, über Bloomberg quasi Access zu jedem Datenpunkt gehabt. Ich konnte mir da intern die ganzen Workflows etc. waren super, super automatisiert. Was natürlich dann am Ende auch die Kosten senkt, in Public Markets zu investieren. Ja, wir sehen mit Trade Republic inzwischen ganz irgendwie für 1 Euro Transaktionsgebühr investieren. Das ist in Private Markets sehr, sehr weit davon entfernt. Also wenn du irgendwie morgen ein Investment machen möchtest in Private Markets, musst du schon damit rechnen, dass es irgendwie in die Zehntausende oder vielleicht noch höher geht.
Ganz kurz für alle, Public Markets ist börsengelistete Firma, Private Markets ist Startup XY hat so und so viel Geld bekommen von Investoren, wo du halt normalerweise nicht reinkommst und da laufen die Uhren einfach anders, weil es kein ganz so einfach geregelter Prozess ist, wie ich kann eine Aktie an der Börse kaufen, weil dafür gibt es ja die Börse, um es einfach zu machen.
Genau, und das Problem ist quasi die Transparenz und die Datentransparenz am Ende auch. Und die Realität ist es bei den ganzen Private Equity und Venture Capital Fonds einfach die Operations outgesourced worden sind an Service Provider, weil ich sag mal, ein Investor, der ist jetzt kein Buchhalter, ja, deswegen der will sich auf das fokussieren, was er gut macht, was investieren ist und vielleicht Firmen unterstützen, aber jetzt nicht irgendwie die ganze Buchhaltung dahinter, Capital Calls und so weiter, Compliance, die ganze Kommunikation mit dem Regulator, wollen sie sich eigentlich gar nicht mit auseinandersetzen. Das heißt, es wurde alles outgesourced. Und dadurch sind halt auch die ganzen Daten der Fonds outgesourced. Die liegen quasi bei den Fund Admins. Das heißt, um das Problem Transparenz in Private Markets zu lösen, muss dann die Daten der Investoren ran, die in den Fundadministratoren sitzen.
Oder könnte man sagen, die Fundadmins sind eigentlich so ein bisschen Steuerberater spezialisiert auf Venture Capital und Private Equity Fonds?
Ja, genau. Glorified Accountants, sagen wir immer. Also die sind da sehr, sehr im Detail, im Klein-Klein und machen irgendwie quartärlich die Buchhaltung, spielen dann die Bewertungen ein, berechnen dann irgendwelche KPIs daraus und verteilen das dann irgendwie an die Investoren als Reporting. Und da reinzustarten, wie du sagst, ist natürlich ein sehr, sehr großes und dickes Brett. Wie sind wir da rangegangen? Wir haben am Anfang gesagt, okay, wir versuchen quasi die Komplexität in so einem Operations von so einem Vehicle maximal zu reduzieren und sagen, okay, wir fangen mit einem Special Purpose Vehicle an, also quasi einem Fonds, der aber nur ein Investment macht und ansonsten keinerlei Expenses, also keinerlei Kosten etc. generiert. Und versuchen, das durchzuautomatisieren. Wir haben quasi dafür eine Plattform gebaut, ein Frontend, wo du quasi deine Daten eintippen kannst, aber auch ein Backend, wo wir dann quasi die ganzen Operations automatisieren konnten. Von daher haben wir es dann immer weiter verbessert und viele verschiedene Möglichkeiten gegeben, die Sachen unterschiedlich zusammenzustecken. Das heißt, diesen Prozess, der ganz, ganz starr war, dann einfach zu flexibilisieren.
Als Ergänzung zu SPVs, weil man sich manchmal fragt, okay, gib mal einen konkreten Use Case. Das ist zum Beispiel, es gibt ganz viele große Fonds, die sagen, ich habe mal über meinen Hauptfonds, aus dem ich 30, 40 Investments mache, in Firmen investiert und in die allerbesten möchte ich dann nochmal nachinvestieren, habe aber gar kein zweites Vehikel dafür. Das heißt, mit meinen Investoren zusammen, also den Limited Partnern, die in die Venture Capital Fonds zum Beispiel investieren, setzen wir ein Special Purpose Vehicle auf und da kommen dann zum Beispiel nochmal ein paar Millionen zusammen und die werden dann in 1, 2, 3, 4 Firmen gesteckt. Das kommt ein bisschen drauf an, was und wie man es macht. Und ihr habt dann halt zum Beispiel, so wie jetzt bei uns, unser SPV ist eine UG, die dann quasi in EQT Ventures investiert hat, aus, ich weiß gar nicht, wie viele Personen da drin sind, sagen wir mal plus minus 10. Aber es ging halt nur darum, und jetzt geht es nur darum, dass alle Daten zusammenkommen, falls mal irgendwo noch ein Capital Call ist, dass der Fonds sagt, hey, wir wollen noch Geld, dann wird das von euch irgendwie angefragt, wir müssen das überweisen, bestätigen, dass wir es gemacht haben. Das ist quasi SPV und der Use Case davon, nur dass man es mal greifen kann. Das heißt, ich kriege, ich sag mal, 3-mal, 4-mal im Jahr von euch eine E-Mail und entweder muss ich Daten bestätigen, ich muss irgendwo Geld überweisen oder so. Und das ist quasi so dieser erste SPV-Use-Case. Anhand dessen man natürlich, und das, was du gerade gesagt hast, sehr viel schon mal automatisieren kann, was dann auch kommt, wenn du mehrere Investments aus einem Vehikel machst. Aber dafür musst du, glaube ich, erstmal verstehen, wenn ich nur eins machen würde, was wäre da eigentlich alles die Komplexität? Wenn du die rausnimmst und dir dann den nächsten Schritt anguckst, kommst du natürlich einfach schon ein ganzes Stück weiter, weil der erste Kopfschmerz schon weg ist.
Genau. Und jetzt ist es so, ich sag mal fast forward, wir machen jetzt Fund Admin für große Fondsmanager. Das heißt, wir übernehmen große Teile der Backoffice Operations. Und das fängt an von irgendwie, Investoren müssen in den Fonds onboarden. Das heißt, alle ihre Informationen, die irgendwie nachher also buchhalterisch etc. relevant sind, zusammenzutragen. Machen Kapitalabrufe, machen das Accounting, das Reporting, die ganzen Meldungen an die Bundesbank, die BaFin etc. Und machen das Ganze in Deutschland, Holland, England und jetzt auch seit gestern in Luxemburg. Und
weil ihr dort gekauft habt.
Genau, wir haben dort eine Firma, also wir haben dort ein Agreement unterschrieben, eine Firma rein zu investieren, die quasi eine Lizenz hat, in Luxemburg diesen Service anzubieten. Und Luxemburg ist für uns natürlich super interessant, weil es der größte Markt in Europa für Fonds ist. Ja. Also alle großen Fondsmanager sitzen da. Auch das EQT-Investment, also EQT-Fonds sitzt in Luxemburg. Ja, also
warum eigentlich? Warum sitzen alle großen Fonds in Luxemburg?
Das hat zwei Gründe. Das eine ist quasi, oder es kommt daher, ursprünglich Luxemburg ist ein sehr kleines Land. Das heißt, sie haben sich auf Financial Services spezialisiert. Das heißt, die ganze Gesetzgebung ist auch da drumherum aufgebaut. Das ist einmal steuerlich dadurch sehr interessant. Also die machen es sehr einfach für ausländische Investoren in Luxemburger Gesellschaften zu investieren, weil die Steuerthematik eben sehr, sehr gut gelöst ist dort. Nicht unbedingt, dass es steuerfrei ist, oft auch, aber es ist einfach einfacher als in anderen Ländern. Und das Zweite ist gesellschaftsrechtlich. Das Luxemburger Gesellschaftsrecht hat mehr flexible Möglichkeiten, sich in einer Gruppe zusammenzufinden und gemeinsam Entscheidungen oder zum Beispiel auch Investments zu tätigen, was in anderen Ländern ein bisschen restriktiver ist. Also wir haben da besondere Gesellschaftsstrukturen, sage ich mal, mit denen man deutsche Investments machen kann.
Inwiefern habe ich denn einen Wettbewerbsnachteil, wenn ich jetzt aus Deutschland heraus denken würde, ich mache jetzt einen Fonds und ich setze ihn in Deutschland auf? Oder würde man mir im Prozess auf jeden Fall sagen, du bist bescheuert, mach das bitte nicht, geh mal den gängigen Weg?
Ich glaube, generell ist es so, dass alle, also wenn man selber in Deutschland steuerlich ansässig ist und auch seine Investoren irgendwie aus Deutschland kommen, dann macht es auch Sinn, das Ganze in Deutschland zu machen. Deutschland hatte einige, ich sag mal, Komplexitäten im System, die wir jetzt auch in den letzten Jahren rausgenommen haben, was Umsatzsteuer etc. auf Fonds betrifft. Also das wird immer besser, sage ich mal. Wann kommt der Push, sage ich mal, in anderes Land zu gehen, ist vor allen Dingen dann, wenn dann deine Investoren eben international sind. Ganz einfach gesagt, ein US-Investor hat wahrscheinlich in 10 Luxemburger Wege investiert, aber noch nie in ein deutsches. Und wenn du dann sagst, und wenn er dann bei dir investieren möchte, dann sagt er, hier, ich gebe dir irgendwie eine große Summe, 50 Millionen Euro, aber ich möchte nicht, dass du es in Deutschland machst, weil das ist zu kompliziert. Dann brauche ich nochmal einen separaten Steuerberater etc. pp. Das heißt, der Druck kommt meistens eigentlich von den Investoren dahinter, die sagen, ich habe hier ein internes System wieder aufgebaut, ich habe meine Service Provider und die können halt ganz besonders gut dieses eine Land, dieses eine Steuerrecht. Und daher pushen dann die meisten Leute dahin. Und dann muss man natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob du jemals in Luxemburg warst, aber wenn du hier irgendwie in New York oder Paris am Flughafen ankommst, hast du erstmal die großen Louis Vuitton-Werbung etc. In Luxemburg sind es halt dann KPMG, PwC, also die ganzen Financial Services Beratungsbuden. Also das ist ein Land, was sich komplett darauf spezialisiert hat. Und das gibt dann natürlich auch, ich sag mal, politische, regulatorische Sicherheit den Investoren, dass sich da jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht so viel ändern wird, was ja immer auch ein Risiko ist, was man berücksichtigen muss, wenn man irgendwo langfristig investiert.
Okay, verstanden. Das heißt, nur weil ich jetzt gerade in meinem Kopf krame, was man sonst zu irgendwelchen Fonds immer hört, sind die Cayman Islands. Das ist dann wahrscheinlich, sind das dann die Cayman Islands aus Europa oder wie ist das?
Ich sage mal, Cayman Islands ist so ein bisschen der große Unterschied, ist, dass Luxemburg sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass alles adäquat ist. Also zum Beispiel Geldwäsche etc. Prüfungen sind sehr, sehr streng dort. Das ist dann in anderen Ländern wie Cayman Islands manchmal ein bisschen entspannter. Und daher sind dann so viele, ich sag mal, internationale Fondsstrukturen dann oft in solchen Ländern. Aber es hat für europäische Investoren ist eigentlich Luxemburg und dann gibt es irgendwie noch die Channel Islands und Guernsey, Jersey, die sind auch nochmal irgendwo interessant aus bestimmten Aspekten. Aber Luxemburg etabliert sich eigentlich so als Hub, nicht nur aus diesen, ich sag mal, steuerlichen etc. Gründen, sondern auch, weil die Leute wissen, dass da alles relativ Luxemburg etabliert sich dort als Hub, weil die Leute wissen, da spielt sich auch alles mit rechten Dingen zu. Ich putze mein Handy aus.
Ich meine, als ihr angefangen habt, man muss ja auch dazu sagen, Corona ist natürlich eine spezielle Zeit gewesen. Dann gab es irgendwie mal so kurze Frage von, wie viel Geld kommt jetzt eigentlich in Startups? Dann gab es ganz viel Geld für Startups, dann wurde es wieder ein bisschen weniger. Und dann kam auf einmal ein technologischer Shift dazu, dass irgendwie künstliche Intelligenz rapide in unseren Alltag gefunden hat, zumindest in dieser ganzen Businesswelt. Und was hat das dann nochmal für eine Auswirkung aufs Produkt gehabt, dass ihr überhaupt Möglichkeiten hatte zu bauen? Also was war die erste Vision und was ist möglich geworden durch den Technologieshift und wie viel musstet ihr auch nochmal überlegen, wie bauen wir eigentlich jetzt um und was wäre jetzt, wenn man neu bauen würde, die beste Variante?
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Also prinzipiell haben wir angefangen mit einer sehr, sehr starken Standardisierung. Also SPV und dann irgendwie ein bisschen mehr Flexibilität, aber alles war sehr, sehr stark um Standards herum. Wieso? Weil die Private Markets sind sehr, sehr unstrukturiert in der Art und Weise, wie Leute investieren. Das heißt, alles kann man in Verträgen festhalten und Verträge werden von dir anders geschrieben als von mir, als von der dritten Person. Und dementsprechend ist sehr viel Komplexität dann im Regelwerk eigentlich drin, ne? Obwohl die grundlegenden Funktionen alle die gleichen sind. Was jetzt die KI dazu gebracht hat, ist, dass viele dieser Komplexitäten, die sich in Wörtern verstecken, eigentlich abstrahiert werden können und man wirklich versteht, was ist eigentlich gemeint hier in diesen Paragraphen. Und diese Automatisierung erlaubt es eigentlich zu sagen, okay, wir müssen nicht mehr standardisieren. Der Investor kann kommen mit seinen eigenen Dokumenten etc. pp. Das ist für uns eigentlich komplett irrelevant, weil wir können die Informationen eben in großen Mengen rausziehen. Das war das Erste. Die zweite große Veränderung war, dass so eine Fondsoperation, Fondsadmin ist ein sehr, sehr sticky Business. Ja? Also du wechselst es jetzt nicht alle 6 Monate, wie du vielleicht irgendwie von Claude zu ChatGPT rüberwechselst, sondern wenn du dich für einen Service Provider entscheidest, bleibst du meistens für die ganze Fondsgeneration da, weil es einfach ein super, super manueller, händischer, nerviger Prozess ist, das Ganze woanders hinzuziehen, weil du eigentlich alles nochmal korrigieren musst, alles nochmal nachschauen musst, etc. Das hat sich mit AI auch geändert, weil wir heute zehntausende Dokumente innerhalb von einer Stunde durchlesen können, die ganzen Datenpunkte rausziehen können und sie so vorbereiten können, dass wir sie eigentlich direkt in unser System spielen. Und das ist nochmal so ein großer Unlock gewesen, dass man vor 5 Jahren wahrscheinlich hätte sagen müssen, ich kann nur in neu aufgesetzte Fonds reinverkaufen. Wohingegen heute können wir eben auch in die komplette Installed Base von Fonds reinverkaufen, also in die kompletten Fonds, die es schon seit über die letzten 15 Jahre gibt. Und das hat natürlich den Markt nochmal signifikant vergrößert. Der dritte Punkt ist, dass man dann eben auch sehr viele dieser verschiedenen Workflows, die, ich sag mal, auch zum Teil groß sehr standardisiert waren bei uns im Backend, auch flexibilisieren kann durch die AI, weil die schon bestimmte Tätigkeiten übernehmen kann, zum Beispiel Portfolio Reporting, ja, wenn du da irgendwie dann Informationen von deinen Investments hochladen musst, wenn es jetzt heute noch was ist, wo man irgendwie die Zahlen eintippen muss, wird es dann auch schon sehr schnell so sein, dass man einfach ein Dokument hochlädt und die Daten dann selber rausgelesen werden. Das sind, sage ich mal, so die großen, großen Veränderungen. Und die Implikation, die wir sehen auf der Technologie, ist, dass wir bauen ja im Grunde genommen ein ERP-System, wo du alle Daten rund um den Investor, den Fonds, die Investments etc. speicherst. Diese Datenbank wird jetzt immer mehr auch KI-nativ, also wirklich eine AI oder AI-native, wie man im Englischen sagt. Das heißt, du musst dir überlegen, der Agent von Fabian aus seinem Claude-MCP, wie hat er Zugang zu der Datenbank, zu welchen Datenpunkten, was darf er verändern, was nicht? Und diese ganze, sage ich mal, Logik dahinter ist extrem komplex und das ist auch dann am Ende das, was uns von sehr, sehr vielen Wettbewerbern unterscheidet.
MCP ist einfach nur die Schnittstelle zwischen zum Beispiel Claude als Interface, was ich nutze und dann, ich darf aber auf Bunch-Daten darüber zugreifen, also auf jede App oder jede Firma könnte ein MCP launchen und dann entscheiden, welche Daten kriege ich darüber, was darf ich verändern. Manchmal ist es nur, ich kann lesen und darf nur Daten ziehen und sie dann in Claude verarbeiten. Manchmal darf ich auch alles ändern, Workflows aufsetzen, alles Mögliche, außer vielleicht irgendwie Payment-Sachen ändern. Und ich glaube, das ist so die größte Frage, was du gerade auch sagst. Ne? Wie optimiere ich das eigentlich, wenn die Welt nicht mehr nur von dir und mir bedient wird, sondern halt von jemandem wie einem Agent, der halt Sachen on our behalf macht, also für uns dadurch klickt. Und was darf der, was darf der nicht, um gerade in einem Sektor wie bei euch, wo es halt wirklich aufs kleinste Detail ankommt, keine Fehler zu machen, aber trotzdem sinnvoll Arbeit abnehmen zu können. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr schmaler Grat ist.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es dann auch viele Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie eine Organisation, bleiben wir bei deinem Beispiel Cherry Ventures, da gibt es natürlich verschiedene Mitarbeiter, die teilweise Zugang zu dem ganzen, zu der ganzen Datenbank von dem Fonds haben, teilweise vielleicht nur zu bestimmten Gesellschaften, teilweise vielleicht auch nur zu bestimmten Funktionen da drin. Also dieses Access Management Thema und Authorization, Permissioning, ja, wer darf was, wann und wieso, das ist extrem kompliziert, ja. Und ich glaube, da wird es auch auf jeden Fall nochmal eine große Disruption in den ganzen ERP-Systemen geben.
Ich glaube, man merkt, das Thema ist ein sehr komplexes, wo man sich sehr reinfinden muss. Und mich interessiert gerade so, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, wo es herkam. Wer war so Founding Team? Also wie habt ihr anfangs gesagt, okay, das sind die Leute, mit denen wir das machen wollen? Und habt damit quasi so diese Phase von 0 auf 1 gepusht?
Also ich habe das gemeinsam mit Enrico, meinem Co-Founder, gestartet. Wir waren auch schon vorher befreundet und ich glaube generell in der Gründungsphase ist es auch immer extrem wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man ein gutes eine gute Vertrauensbasis hat. Die ersten Hiring-Entscheidungen waren dann erstmal, ich sag mal, wie können wir uns vervielfachen, also Founders Associate, natürlich auch irgendwie Engineering Head etc. Und dann sind wir immer mehr quasi da reingekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen Leute, die auch lange mit uns wachsen können. Und da haben wir unter anderem Aileen, die ist bei uns im Operations-Team, jetzt inzwischen auch VP Operations, also quasi auch zweimal hoch befördert worden, die im Grunde genommen unsere ganzen Operations mit übernimmt, also und verantwortet. Das heißt, all das, was die Services-Mitarbeiter machen, ja, wie machen sie das, in welchen Workflows, wie stellen wir sicher, dass auch diese Workflows zum großen Level standardisiert werden, ja, dass du nicht wie bei anderen Service-Providern Leute hast, die einfach ihre eigenen Excels bauen, die keiner mehr nachvollziehen kann, die dann auch nicht in die Software übergeben werden können, also die wirklich schon sehr, sehr tief auch in den Workflows drin sitzt. Und ich glaube, so Leute, die eben, ich sag mal, Growth-Mindset haben, die sehr tief in die Details reingehen auch mit dir wachsen können, das sind extrem wichtige Leute, ja. Und da haben wir ein, zwei sehr gute Leute, die da ganz am Anfang bei uns mit dabei waren.
Welche Rolle spielen da, die haben die Skills schon, die sie später brauchen und haben die Erfahrung? Wie sehr spielt Industry Expertise eine Rolle? Mhm. Also die müssen schon im Bereich gearbeitet haben, dass sie zumindest das Problem sofort greifen können. Und wie sehr ist es auch einfach der Wille, sich da reinzuarbeiten, ja, und Dinge zu bewegen?
Ich würde sagen, generell gibt es eigentlich so zwei wichtige Charaktereigenschaften und das ist irgendwie oder zwei wichtige Eigenschaften für solche Mitarbeiter, vor allem in der Anfangsphase. Eines Attitude, also Leute, die einfach Lust haben, sich an komplizierten Problemen irgendwo die Zähne auszubeißen und die bereit sind, ich sag mal, da auch viel Zeit und Schweiß und Blut und Tränen quasi mit reinzubringen. Und das zweite ist Aptitude, also einfach die Intelligenz, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Ich glaube, generell spielt es vor allen Dingen in den ersten, ich sag mal, 2-3 Jahren keine so große Rolle, was du über die Industrie weißt. Also man muss immer so ein, ich sag mal, man muss schon wissen, was der Kunde braucht und warum der das braucht, etc. pp. Aber ich glaube nicht, dass du zu viel Industrie-Knowledge unbedingt haben musst, weil das dann auch, okay, auch zu einem gewissen Betriebsblindheit irgendwo führt. Und was du brauchst, sind Leute, die auch flexibel sind in der Art des Problems, mit dem sie arbeiten, weil in so einem Startup, das wächst extrem schnell. Du machst auch viele Experimente, was kann funktionieren mit Kunden, ja, welche Produkte kommen vielleicht gut an, welche kommen vielleicht nicht so gut an und brauchst Leute, die du da, ich sag mal, die diese Projekte für dich übernehmen können, treiben können und dann, wenn wir merken, das macht keinen Sinn, auch sagen, okay, gut, we'll drop it und wir kümmern uns um ein anderes Thema. Und geht so in dieses Attitude-Thema wieder rein und Aptitude-Thema, dass die Leute einfach bereit sind, sich neue Probleme eigen zu machen. Und wenn du dann wächst, und wir sind jetzt schon, ich sag mal, wir haben jetzt vor kurzem Series B geraced, das heißt, wir sind jetzt auf der Stage, wo wir Richtung Unicorn-Status wachsen. Und dann wirst du irgendwann dahin kommen, dass du auch sagst, ich brauche Leute, die jetzt ein bisschen mehr Markterfahrung auch mit sich bringen, um zu wissen, wie sieht das, was wir heute machen, anders aus in einem Kunden, der vielleicht 10-mal so groß ist oder 50-mal so groß ist. Wie sieht die Fund Operations von einem Blackstone aus oder einem KKR? Und dann brauchst du halt Leute, die ein bisschen Expertise mit reinbringen und dir helfen, dann auch so eine Organisation in die richtige Richtung zu leiten.
Du sagst gerade, neue Runde geraced. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel viele Firmen, die relativ viel Geld aufgenommen haben, weil sie dann nochmal über zum Beispiel Kreditfinanzierung etc. noch mehr Geld haben wollen für das, was sie tagtäglich machen und deswegen aus Regulatorik, um diese Kreditlinie zu bekommen, auf jeden Fall einfach auch auf dem Balance Sheet genug Geld brauchen. Welche Rolle spielt Regulatorik bei dem Ganzen, wenn ihr drüber nachdenkt, wie ihr liquide sein müsst? Also so dieses, hey, wir sind halt trotzdem ein reguliertes Business. Mhm. Wie viel ist es Strategie, sowas wie, hey, wir fangen jetzt an, dazu zu kaufen oder woanders mit zu investieren? Und wie sehr ist es einfach, okay, wir wissen einfach ganz klar Wachstum und wollen zum Beispiel für 2 Jahre durchfinanziert sein und unsere Pläne erreichen können. Also als Zusammenspiel in eurer Größenordnung, weil es ja doch ein, wie gesagt, auch regulierter Markt ist und ich da die Dynamik gar nicht kenne.
Ja, also tatsächlich Regulatorik bei uns stand heute kein großes Problem. Mhm. Also wir müssen jetzt nicht irgendwie regulatorisches Eigenkapital vorweisen oder so. Also da sind wir noch nicht in den Sphären, wo jetzt quasi mal also Neobanken etc. sind. Die haben da größere Probleme in dem Bereich als wir. Wenn es darum geht, warum haben wir das Geld geraced? Am Ende war das auf jeden Fall für den Organic Growth. Ich glaube, wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Es ist ein sehr komplexe Industrie, sehr, sehr breites Produktfeld am Ende. Und es ist eine sehr, sehr starke Infrastruktursoftware, die wir bauen. Also wir bauen schon wirklich Technologie, die am Ende ähnlich wie in Public Markets wirklich vor 100 Jahren gebaut worden ist, so die ganze Trading-Infrastruktur etc. pp. Genau auf dem Level sind wir eigentlich unterwegs, nur in den Private Markets. Und das dauert lange, du brauchst viel Talent, du brauchst dementsprechend auch viel Geld, das aufzubauen. Und das ist quasi das Geld, was wir geraced haben, ist hauptsächlich um die Kommerzialisierung von dem, was wir haben und die Weiterentwicklung der Technologie. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch schon angesprochen, dass mit Hilfe von KI viele dieser klassischen Service-Dienstleistungen automatisiert werden. Und für uns gibt es immer 2 Möglichkeiten zu wachsen. Also es gibt einmal das Organic Team, also die Sales-Mitarbeiter, die losgehen und ich sag mal die neuen Kunden an Land ziehen. Und auf der anderen Seite gibt es schon die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann auch ein Portfolio an Kunden mir quasi kaufen, indem ich einen Service-Provider aufkaufe, der in der Industrie seit 15, 20 Jahren das Gleiche schon macht. Und von dem wir wissen, dass wir viele der Prozesse, die heute händisch lösen, vollautomatisieren können und bei uns auf der Infrastruktur rüberziehen können. Und das ist quasi die zweite Growth Angle. Aber da ist immer das Thema, dass M&A im Grunde genommen ein sehr spezielles Risiko ist. Man muss die Firma finden, man muss die Firma diligencen und dann, glaube ich, hat man auch einen viel besseren Case zu sagen, das kostet jetzt X und dafür wollen wir vielleicht nochmal Kapital aufnehmen, sei es eine Kreditlinie oder vielleicht eine neue Finanzierungsrunde. Aber das, was wir jetzt in der Series B geraced haben, ist rein fürs organische Geschäft.
Könntest du dir vorstellen, dass ein Großteil eures Wachstums in Zukunft aus anorganischem kommt oder ist das nicht so harter Kern der Strategie?
Wenn man sich die Industrie anguckt, die Fund-Admin-Industrie ist jetzt was ich mir vorher auch vorher nicht angeschaut hatte, aber es ist eine Industrie, die A, extrem groß ist und B, sehr viel über ich sag mal Konsolidierung gewachsen ist. Du hast Player wie Alter Domus, die jetzt vor kurzem von Sinman gekauft worden sind für irgendwie über 5 Milliarden, jetzt nochmal eine Finanzierungsrunde auf 7 Milliarden gemacht haben, also wo wirklich, ich sag mal, viel Geld am Ende reinfließt und die kaufen regelmäßig auch Businesses dazu. Das heißt, du hast schon so einen Konsolidierungsangle auf dem einen Level, das heißt, man wird darüber ganz gut wachsen können. Zeitgleich haben wir aber eine sehr hohe Net Revenue Retention. Also wir sehen, dass die Kunden, die bei uns sind, zufrieden sind mit uns und mit jedem neuen Fonds dann auch wieder zu uns kommen, was uns natürlich hilft, dann auch mit den Kunden gemeinsam zu wachsen. Und ja, also du kannst wirklich mit so einem guten Asset Manager sehr, sehr groß wachsen. Und dementsprechend ist es immer schwer zu sagen, wird es mehr X oder mehr Y? Ich glaube, beides, die Mischung macht am Ende, oder über die Mischung ist man wahrscheinlich am Ende an der richtigen Stelle, ja.
Wo liegt EQT inzwischen? Wahrscheinlich müssten wir uns da Private Equity zuerst angucken und dann Venture, ne? Aber.
Ich glaube, also der gesamte Asset Manager hat bald über 100 Milliarden, ich glaube, sogar über 200 Milliarden, das ist jetzt mal nicht gut.
Das heißt, wenn ich jetzt, wenn du sagst 50 bis 100 Millionen und ich zehntel die, dann näher ich mich euren Umsätzen. Nein, aber wir haben vorhin mal, kurz bevor wir aufgenommen haben, kurz über Pricing gesprochen. Mhm. Ich meine, wir kommen ja trotzdem aus einer Ära, wo alles immer war Seed-Based Pricing oder Flat Fee und ich kann das mitbenutzen. Jetzt ist die Venture Capital und Private Equity Industrie natürlich eine, die viel mehr darauf abzielt, am Gesamtvolumen zu partizipieren. Was ist eigentlich das, was wir hier im Fonds haben? Auch genannt eben Assets Under Management. Was bedeutet das für euer Pricing? Wie habt ihr das angefangen zu staffeln? Also womit habt ihr begonnen als Pricing und welche Learnings habt ihr aus den letzten Jahren gezogen, um in dieser Industrie wettbewerbsfähig, aber auch wirklich monetär attraktiv zu arbeiten?
Ich glaube, Pricing ist eine Kunst. Wir haben uns versucht, ich sag mal, so ein bisschen disruptiv zu positionieren und haben gesagt, okay, wir orientieren uns an den Assets Under Management oder an Total Commitment der Fonds. Das heißt, wie groß ist der Fonds? Weil ich am Ende alle Kosten an dieser KPI irgendwo orientieren. Je größer der Fonds, umso größer auch am Ende das Kapital und auch die Zahlungsbereitschaft dementsprechend. Und auf der anderen Seite auch natürlich, je kleiner der Fonds, umso geringer die Zahlungsbereitschaft. Das heißt, das hat uns erlaubt, kleine Fondsmanager, First-Time-Fondsmanager quasi zu enablen. Die sind dann mit uns auch gewachsen. Und das fanden wir immer eine schöne Story, dass wir so ein bisschen die Industrie als Ganzes da unterstützen können. Generell denken wir aber schon, dass es, ich sag mal, unterschiedliche Preismodule geben kann. Ja, man kann, wenn man so ein ERP sich vorstellt, sagst du ja auch ein SAP oder was auch immer, ist meistens so eine Plattform-Fee und dann irgendwie ein Seed-Based-Pricing on top. Und es gibt viele verschiedene Funktionalitäten, die wir in unsere Plattform reinbauen können, ja, sei es irgendwie ein Fundraising-Modul oder ein Valuation-Modul etc. pp. Also da gibt es viele verschiedene Dinge, die am Ende interessant sein könnten und ist was, womit wir uns noch auseinandersetzen müssen.
Also wirklich was die ganze Zeit angepasst wird, weil einfach immer, also weil es nicht einfach so, das ist die Lösung und das ist es, sondern immer wieder was Neues dazukommt, sich verändert, für unterschiedliche Größen an Kunden wahrscheinlich auch unterschiedlich attraktiv gemacht werden muss. Weil jetzt einfach, also wenn ich, sagen wir, ich hätte 100 Milliarden Assets under Management, dann wäre ich natürlich ganz happy, wenn ich einen besseren Deal bekomme, prozentual, als jemand, der 1 Milliarde Assets under Management hat.
Genau. Und du bist aber auch zeitgleich natürlich, ich sag mal, weniger preissensitiv, wenn es jetzt um die 10.000, 50.000 Euro geht, wenn du solche, ich sag mal, groß signifikanten AUM-Unterschiede hast. Ja.
Was waren die größten Herausforderungen, wenn wir über den Aufbau von Team nachdenken, von durch all die Phasen durchmanagen, dass man irgendwie Wachstum hat, dass man trotzdem natürlich immer von außen neue Einflüsse hat, wie sich die Firma verändert, so aus Leadership-Perspektive? Also der Levent, der vor vielen Jahren angefangen hat, die Firma zu gründen und dann ein Team zu führen, zu heute. Was würdest du sagen, sind so die größten
Wake-up-Moments? Ich glaube, das ist so generell die Founder-Journey. Du fängst ja an irgendwie und bist am Ende ein Executor. Das heißt, alles, jeden Tag executest du alles von irgendwie Payroll über Sales, über Hiring etc. pp. Und je größer das Team wird, umso mehr wirst du eigentlich Executor und Manager. Und inzwischen bist du an einem Level angekommen, wo du eigentlich so ein Manager von Managern geworden bist. Und ich sage mal, wenn ich in der Industrie arbeiten würde bei Volkswagen, wäre das wahrscheinlich eine 20 Jahres Karriere-Journey, die du da durchmachen musst, bis du da hinkommst. In der Gründer-Journey bist du da halt innerhalb von 3 Jahren. Und das ist natürlich eine extrem steile Learning Curve. Du musst halt immer wieder lernen, okay, was bedeutet das für mich? Wie führe ich solche Leute auch? Ja, es ist ja eine Sache, irgendwie du hast einen Junior, der mit dir zusammenarbeitet und du musst die Arbeit reviewen und Feedback geben versus du hast jetzt jemanden, der unter sich wieder 4, 5 Leute hat. So, misst du Performance da? Wie hilfst du auch den Leuten zu wachsen? Das ist ja ganz andere Challenges, weil du ja selber auch nicht unbedingt so lange die Rolle gemacht hattest, die diese Person jetzt inzwischen macht. Und das ist eine sehr große Challenge und da braucht man eben dann Advisor, Board-Member, die dir helfen, Coaching, musst du natürlich auch regelmäßig machen, damit man viele dieser Probleme mal durchbrechen kann, mal Frameworks an die Hand bekommt, die man sich dann anschaut und sagt, wie kann ich die eigentlich bei mir in meinem Day-to-Day einsetzen?
Ich finde, eine spannende Entwicklung ist so das erste Mal, wenn so dieser Shift kommt von ich muss gucken, dass einfach die Themen funktionieren, hinzu, ich muss schauen, wann ich meinen Kram mache, aber ich muss eigentlich dafür sorgen, dass die Leute arbeiten können und sich fokussieren können, weil ich nicht Bottleneck bin und sie blocke. Ich finde, das ist schon so mal der erste Part, wo man sich denkt, so, warte mal, arbeiten ist ganz anders als vor x Wochen, x Monaten. Und man muss sich da ganz schön an die eigene Nase fassen, dass man merkt, so, oh, warte mal, da dreht sich alles.
Ja, und ich glaube auch, das ganze Decision-Making ist oft ein Problem. Ja, also du hast halt, wenn du selber der Executor bist und deine Arbeit machst, dann bist du sehr tief in der Materie drin. Und wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, dann hast du schon ein sehr gutes Bauchgefühl, was die richtige Entscheidung ist, und kannst dich hinsetzen und an einem Nachmittag runterschreiben, warum man X oder Y machen sollte. Wenn du dann aber die Entscheidung treffen musst und du bist gar nicht so tief in der Materie unbedingt drin, weil das irgendwie dein Direct Report gemacht hat oder der Direct Report deines Direct Reports, dann ist es schon was, wo man auch dann lernen muss, wie komme ich zu dieser Entscheidungsfindung, dass ich eben möglichst schnell das Team unblocke. Und das ist auch was, wo verschiedene Frameworks helfen und man da wirklich sich überlegen muss, was funktioniert für mich hier, also was sind für mich die wirklich wichtigen Sachen und wie fokussiere ich dann diese Entscheidungsfindung auch.
Wie entscheidest du dann, ob du die Entscheidung, sagen wir mal, ist es der Direct Report des Direct Reports? Welche Entscheidung darf dann die Person treffen, die 2 Level unter dir ist? Welche geht dann nur an die Person, die 1 Level unter dir ist? Und welche dieser Entscheidungen musst du treffen? Also wo unterscheidest du nach welchen Kriterien und welchem Framework, welches deine Entscheidung ist?
Ich versuche eigentlich immer so viel wie möglich zu delegieren. Das ist auf der einen Seite gut, weil es den Leuten hilft zu wachsen. Ja, und auf der anderen Seite gibt es mir Zeit, mich um die anderen Themen zu kümmern. Ich habe natürlich sehr viele Themen auf meiner Platte. Nichtsdestotrotz tracken wir natürlich verschiedene KPIs und wir tracken auch, ich sag mal, zum gewissen Level dann die Performance auch innerhalb der Teams. Und wenn wir da eben dann Signale bekommen, dass irgendwas schief läuft, müssen wir natürlich tief rein. Also das kannst nicht dann sagen, so, warum ist es passiert? Und okay, hast mal einen Rapport bekommen und denkst dann, das ist wieder alles on track. Weil man muss dann wirklich mal reingehen, gucken, okay, wie laufen die Prozesse? Wie kann man das vielleicht anders gestalten? Was sind Themen, die, was sind Entscheidungen oder Workflows, die ich hier auch mit reinbringen kann, die dann am Ende dafür sorgen, dass die Probleme sich auflösen oder dass die Performance wieder in die richtige Richtung geht. Und das ist so eigentlich, wie ich denke, die Entscheidungen generell getroffen werden sollten in so einem Executive Team. Delegate so viel wie du kannst und wenn es ein Problem gibt, geht ganz tief, ganz schnell.
Also grundlegend Vertrauen geben, Leute wachsen lassen und bei Problemen dann aber doppelt hinschauen.
Genau.
Jeden Stein umdrehen.
Ja.
Was muss passieren, dass Bunch in ein paar Jahren 100 Millionen Umsatz macht? Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das dann in klassisch, heutzutage ist ja alles ARR, das kommt dann, glaube ich, so ein bisschen drauf an, aber sagen wir mal 100 Millionen Umsatz am Ende des Jahres, in dem Fall dann wahrscheinlich sogar auch audited, weil das machst du eigentlich nicht mehr nur mit dem Steuerberater, aber da draufstehen, dass halt wirklich ist, zack, die haben auf jeden Fall viel Geld umgesetzt erstmal.
Ich glaube prinzipiell, so um mal eine Größenordnung zu geben, ich glaube, so ein durchschnittlich großer Fondsmanager kann für uns schon eigentlich fast 1 Million an Umsatz gewinnen. Ja. Und wenn die größer werden, ich sag mal so 10 Billion AUM oder sowas plus, dann reden wir da auch noch über noch größere Summen. Das heißt, im Grunde genommen muss nicht so viel passieren, glücklicherweise. Also wir müssen natürlich weiterhin große Kunden gewinnen. Wir müssen hoffen, dass unsere Kunden auch weiter wachsen und auch dadurch größer werden und dann natürlich auch bei uns bleiben. Diese Kombination sollte es uns schon eigentlich sollte es uns möglich machen, relativ schnell dann auch in die Schlagweite zu kommen. Und natürlich müssen wir auch in andere Länder wachsen. Also wir wissen, dass Deutschland hat halt eine begrenzte Anzahl an Fondsmanagern und Investoren hier. Luxemburg war eine sehr wichtige Expansion für uns dahingehend, weil wir jetzt wirklich eine Plattform haben, die wir eigentlich weltweit verkaufen können. Japanische Firmen setzen Luxemburger Strukturen auf, US-Funds haben Luxemburger Strukturen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, warum die das machen. Als Vehikel, um in europäische Firmen zum Beispiel zu investieren oder eben auch als Vehikel, um europäische Investoren mit ranzuborden. Aber du hast wirklich jetzt eigentlich eine Plattform, die du weltweit verkaufen kannst. Und da das plus unser UK-Geschäft, da sollte eigentlich mehr als genug Musik drin sein, dahin zu kommen.
Welche Rolle spielt Amerika für euch? Ich meine, für viele deutsche Startups ist es so, wir müssen irgendwann nach Amerika, sonst wird's nichts. Ja. Sonst können wir nicht groß genug werden. Welche Rolle spielt es für euch?
Ein wichtiger Bestandteil für Team-Performance ist natürlich auch Ernährung und Trinkverhalten von Mitarbeitenden. Und ich bin der Meinung, Zucker sollte aus den Büros fliegen, schnelle Kohlenhydrate sollten aus den Büros fliegen und es sollte gesunde Alternativen geben. Und das ist meiner Meinung nach Chefsache.
Wir haben bei uns im Büro More Nutrition, also von Christian Wolf, ursprünglich gegründet als inzwischen ja auch Billion-Dollar-Company, machen einige 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Und die haben Iced Coffees, also Proteinshakes mit Koffein oder auch Matcha oder Sirup, so kleine Fläschchen, die du mit ins Wasser machen kannst, dass es nach allen möglichen Sachen schmeckt.
Ballaststofflimonade anstatt irgendwie zuckerhaltigen Getränken, Proteinriegel, die aber sehr gut schmecken. Ich habe mit Christian gesprochen und dem More-Team und unser Gedanke war, hey, vielleicht sollten wir für Großbestellungen eine Incentive machen. Grundsätzlich funktioniert More so, sonntags gibt es eine Aktion, es kommen neue Produkte, da gibt es einen Aktionsrabatt und den sollte man immer mitnehmen, wenn man die Sachen ausprobieren will oder in größeren Mengen bestellen möchte. Gleichzeitig dazu gibt es mit dem Code UNICORN 15% auf alles andere, gilt aber erst ab einem Bestellwert von 500 Euro, was natürlich bei einem Team von über 10 Leuten relativ schnell der Fall ist und das hält dann zwar auch eine Weile. Bei uns, manchmal sind die Sachen auch schnell weg, muss man sagen. Gerade Riegel sind sehr, sehr beliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass das zu mehr Wohlbefinden im Team führt, generell einer besseren Leistung, weil du weniger so mittagstief und andere Sachen hast, wenn du deine Ernährung und dein Trinkverhalten steuern kannst. Und ich merke es bei mir selber, ich freue mich auch, dass wir die Sachen im Büro haben. Kann ich sehr empfehlen. Ich würde es einfach mal ausprobieren an eurer Stelle. Code UNICORN, ich kann einen Link in die Beschreibung packen und dann ab 500 Euro Bestellwert ist es tatsächlich der größte Rabatt, den du für Großbestellungen überhaupt bekommen kannst.
Ich glaube, Amerika ist natürlich auch in unserer Industrie der größte Markt weltweit. Natürlich aber auch schon zum gewissen Level versorgt. Also es gibt da natürlich viele Fund-Admins, also klassische Service-Provider. Es gibt auch Firmen, die uns ähnlich sehen, wie zum Beispiel Carter, Juniper Square, Angelist, die sehr, sehr ähnliche Probleme lösen wie wir. Ich glaube, unser USP am Ende gegenüber so einem von diesen Playern ist, dass wir eben auch schon in Europa sind, erfolgreich in Europa sind und geografische, regulatorische und steuerliche Komplexität über Grenzen hinweg seit Tag 1 bei uns in unserer Plattform haben. Das ist auch ein sehr komplexes und kompliziertes Thema. Also es ist schwer, dieses Problem zu lösen, aber das erlaubt uns dann auch über Grenzen hinweg schneller zu wachsen, als es für andere Firmen ist. Und ich glaube, unsere Value Proposition am Ende muss sein, dass wir das europäische Ökosystem komplett auf unserer Plattform haben und dann eigentlich das US-Ökosystem hinzupacken, also US-Investoren und Fundmanager und eben diese Brücke erstmal schlagen zwischen den beiden Kontinenten und dann sollte uns da eigentlich keine Steine mehr in den Weg legen.
Am Ende seid ihr Venture Case, das heißt, ihr müsst ja irgendwann trotzdem drüber nachdenken, wie gehen wir damit um, dass unsere Investoren gewisse Return-Erwartungen haben und auch mit uns als Firma, als Asset Geld verdienen wollen. Es gibt ja dann mehrere Optionen, ne? Die können ihre Anteile an andere verkaufen, die dabei bleiben wollen. Ihr könnt an die Börse gehen, also dadurch Teile quasi über die Börse verkaufen oder ihr könnt gekauft werden. Um mal drei gängige Methoden zu nehmen, falls wir jetzt Einzelfälle auslassen, so whatever. Aber ist das so ein, wir werden Europas größter und denken dann, wir machen erstmal Börse. Ist das so ein, hey, eigentlich ist es ist schon eine realistische Option, sich dann von einem, wie gerade Beispiel, könnte ja ein etablierter Fund-Admin sein, der sagt, hey, eigentlich sind wir groß genug und wir müssen uns digitalisieren. Das heißt, sowas ist eine strategische Kaufoption. Es könnte ein US-Beispiel sein, die halt sagen, hey, jetzt wollen wir doch Europa machen, weil so ein Angelist und Co., die haben sich ja dann doch immer gewehrt wegen der Regulatorik in Europa und dem kleinteiligen Business hier für die Länder, zu sagen, wir ziehen das jetzt wirklich durch und haben dann teilweise ja auch ihr Europageschäft größtenteils auf der Seite zumindest wieder eingestellt. Oder ist es halt wirklich, wir bleiben standalone? Also, ihr müsst ja wahrscheinlich alle Optionen erstmal im Kopf haben.
Ja, also generell denke ich, dass wir sind und unsere Announcement in Luxemburg hat es gezeigt, wir wollen konsolidierer sein, also nicht konsolidiert werden. Das heißt, für uns ist es klar, dass wir Europa gewinnen werden und dann von dort auch den Schritt in die USA machen werden. was gibt es für Möglichkeiten, Investoren Liquidität zu geben? Ich glaube, das ist wahrscheinlich am Ende die wichtigere Frage. Und dann das zeigt natürlich, dass in dieser Industrie vor allen Dingen dann auch, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat, viel Liquidität im Markt ist. Ja, wir haben Alta Domus angesprochen, JTC war ein anderer großer Fund-Admin, wurde jetzt von Public Markets Private genommen, von einem Private Equity Fonds. Du hast Gen2, die jetzt gerade auch im Verkaufsprozess sind. Also es gibt viel Musik im Markt, weil das eine Industrie ist, die eben einen sehr starken Wachstum hat, die, ich sag mal, sehr sticky Umsätze hat. Also die Kunden bleiben halt meistens für 10, 15 Jahre. Das ist auch, ich sag mal, wenn man an ERA denkt, ein viel, viel stärkeres ERA-Signal als in den klassischen Businesses. Und dementsprechend glaube ich, ist es für die Investoren hinten dran, wird es viele Möglichkeiten geben, für sich das Liquiditätsniveau zu suchen, was denen passt. Und auch für die Mitarbeiter natürlich will man auch regelmäßig mal Liquidität schaffen. Also das ist für uns klar. Aber ich glaube, wenn ich mir Karte angucke, die sind jetzt so bei einer 10 Milliarden Bewertung und die überlegen jetzt langsam, glaube ich, in Richtung vielleicht mal zu IPOen. Das ist schon, glaube ich, dann eher so das Ziel, dass man in diese Sphären kommt, bevor man da über einen Exit nachdenkt.
Ja, ich glaube, so wenn man dir jetzt zuhört und das ist natürlich so auch ein bisschen natürlich Gründeraufgabe, erstmal darüber nachzudenken, also Europa gewinnen und dann wahrscheinlich einen Fund-Admin in US kaufen, der noch nicht so durchdigitalisiert ist, wo du dann halt ich sag mal, auf einem gewissen Punkt Multiple Arbitrage machen könntest, weil du sagst, okay, wir sind ein Technologie-Business, wir bekommen auf jeden Euro Umsatz ein bisschen besseres Multiple von allen Investoren, als das jetzt jemand bekommen würde, der noch ein reines Service-Business ist. Aber wenn wir dann halt irgendwie doch relevante Assets under Management dazu kaufen können, die uns dann wieder weiterhelfen, auch dort Fuß zu fassen und den Trust aufzubauen, wäre das wahrscheinlich das wünschenswerte Playbook, wo du sagst, okay, wenn ich könnte, würde ich das wahrscheinlich unterschreiben. Also denke ich jetzt mal. Aber gleichzeitig ist schon crazy, wie lange dann auch manche Sachen brauchen, weil man halt so eine Industrie hat, die auf Vertrauen aufbaut, die so viele komplexe Wege hat. Was schätzt du denn, wie lange es dauert, bis man sagt, hey, Europa ist wirklich auch mal ein Markt, der erschlossen ist? Gar nicht, man hat alles in Europa abgeräumt, sondern mehr so, dass man sagt, hey, okay, wir haben das Gefühl, Europa ist jetzt erstmal abgedeckt.
Ich glaube, für uns, und so denken wir über den Markt nach generell, ich glaube, nach Luxemburg hast du die Channel Islands noch, die irgendwie ein relevantes Fonddomizil sind. Aber danach hast du eigentlich alle Länder, die du brauchst. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, Fondadmin in Bulgarien aufzumachen, jetzt ohne diskutierlich zu sein. Das ist halt einfach nicht, wo die Investoren sind. Ich glaube, mit Deutschland, UK, Holland, Luxemburg und den Channel Islands hast du eigentlich alles abgedeckt, was in Europa relevant ist. Und hast halt auch eine sehr große regulatorische Komplexität schon abgebildet auf deinem System. Ich glaube, USA ist dann ein neuer Markt, wohingegen für die amerikanischen Player aus den USA rauszukommen, ist eine fundamentale, kataklysmisches Event für die eigentlich. Also es ist sehr, sehr schwer für die, diese internationale Expansion zu machen. Und so denken wir, dass es eigentlich, ich sag mal, wahrscheinlich schon noch so 3 Jahre dauert, bis wir hier in Europa ordentlich Fuß gefasst haben und sagen, okay, wir haben auch die ersten, ich sag mal, starken Growth-Jahre dann mitgenommen in diesen Ländern, die du ja immer nach so einem ersten Markteintritt hast. Und dann, glaube ich, macht es dann eben auch den US-Markt auch zu öffnen.
Ist ja auch immer so ein schmaler Grat aus alle Möglichkeiten. Man könnte so viel gerade gleichzeitig machen und Kapazitäten, die man hat und den Fokus, den man braucht, um dann eben auch in Deutschland, in UK, in Luxemburg auch schöpfen zu können und zu sagen, okay, warte mal, wir könnten zwar US machen, aber es wäre halt auch kapazitär, monetär und fokusbezogen einfach wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung. Ja. Deswegen auch immer spannend zu verstehen, wie sehr man das im Kopf schon skizzieren kann. Das ist ja am Ende, wenn wir in 3 Jahren hier sitzen und du sagst, hey, wir haben US nach 1,5 Jahren aufgemacht, weil da gab es irgendwie diese Once-in-a-Lifetime-Opportunity, dann so be it, kannst du jetzt nicht planen, aber ich glaube mal zu verstehen, wie auch über Marktverteilungen und was ist auf unserer Journey wichtig, da mal ein paar Einblicke zu bekommen, ist auch immer sehr interessant.
Ich glaube generell ist so noch das Thema Ich glaube, Fund Admin war ja für uns, habe ich am Anfang, bin ich auch ein bisschen reingegangen, ist irgendwo ein Mittel zum Zweck. Ja, es geht ja eigentlich darum, diese Daten erstmal wieder den Fondsmanagern zurückzugeben und zu sagen, hey, hier sind übrigens alle eure Buchhaltungsdaten, hier sind eure Investmentdaten und so weiter und so fort, um denen dann zu helfen, eigentlich auf Basis dieser Daten bessere Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es auch noch sehr viel, was wir bauen können und wollen. Ja, da ist dann immer wieder diese Frage Fokus, ja, also jede geografische Expansion oder auch Asset Class-Expansion bringt natürlich irgendwo Strategic Dilution. Ja, du hast halt nicht mehr den gleichen Fokus als Management-Team, den du vielleicht vor allen Dingen an der Phase, wo wir heute sind, haben solltest. Und das ist immer eine, wie du sagst, schmaler Gerade. Ja? Also wie sehr will man irgendwie neue Growth Opportunities ermöglichen, aber wie schaffst du es auch eben dann das Potenzial zu heben, was du eigentlich da hast, wo du heute schon bist.
Von dir und Enrico, wer ist so der, boah, lass einfach drauf, mehr Growth, und wer ist so der ein bisschen zurückhaltendere und so sagen, hey, guck mal, warte mal, wir müssen hier auch noch ein paar Sachen aufräumen?
Na, ich glaube, wahrscheinlicher oder besser aufzuteilen sind wir, ich bin der, der so ein bisschen in der Zukunft lebt. Ich bin so der 2 Years Plus und 3 Years Plus und das ist alles, was möglich ist und so weiter. Und Enrico ist der, okay, aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal die Brücke bauen. Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich so ein bisschen der Split zwischen uns, weil wir beide auch schon sehr go sind. Also da ist keiner von uns, der da, ich sag mal, zierlich ist. Aber ich bin schon eher derjenige, der sagt, hey, das sind alle die Möglichkeiten, die wir haben. Und versuche eigentlich zu überlegen, wie kommen wir so schnell wie möglich dahin? Also wie machen wir diese Vision zu einer Realität? Und Enrico ist halt der, der aus der Realität kommt und sagt, okay, aber das sind halt die Probleme, die wir heute haben, das sind die Challenges, so die müssen wir erstmal lösen, um da überhaupt das Fundament zu haben, auf dem wir diese Brücke bauen können. Ja.
Habt ihr euch das von vorne, also wie habt ihr euch von Anfang an die Sachen geteilt? Also wie sehr war es, okay, beide müssen alles machen, weil es ist halt ein kleines Team, und wie sehr habt, also warum hat das mit euch so lange so gut funktioniert?
Ich glaube, das zwei Dinge, einmal quasi diese unterschiedlichen Zeiten, in denen wir leben, hilft extrem. Ich habe quasi immer versucht, sicherzustellen, dass wir generell in die richtige Richtung laufen, und Enrico hat sichergestellt, dass wir da eben auch schnell hinlaufen und was da alle in die ganzen Steine aus dem Weg gelegt. Das Zweite ist, dass wir auch so von unserem Typ Mensch relativ komplementär sind. Also wir sind schon gute Freunde, aber sind nicht gleich. Ja? Auch wenn man das auf dem CV vielleicht denken würde, so beide irgendwie Ingenieurswesen studiert, beide irgendwie in Banking irgendwann mal gearbeitet und so weiter. Aber wir sind schon unterschiedlich in dem Skillset und in der Persönlichkeit, die wir haben. Und was auch sehr wichtig ist Vertrauen. Also ich würde Enrico blind vertrauen, alles zu entscheiden. Also ich bin mir da sicher, dass er auch sehr smart in den Art und Weise, wie er Probleme angeht und analysiert. Und ich glaube, dieses Vertrauen ist extrem wichtig. Wir haben uns aufgeteilt. Wir haben dann versucht, immer, unsere Verantwortlichkeiten sind immer mal wieder geschiftet, und wir haben es immer mal wieder umgetauscht, um auch so ein bisschen, ich sag mal, immer wieder die Organisationsstruktur unserer Strategie anzupassen. Und inzwischen ist es so, dass quasi Produkt und Operations, also der Servicebereich und der Produktbereich, beides unter mir liegt, weil wir denken, dass wir so quasi die Entscheidungsfindung und Priorisierung der Roadmap besser treffen können, wenn wir sagen, okay, das ist quasi ein Team eigentlich, das gemeinsam den Kundenwert heben möchte oder stiften möchte, den Kunden. Und Enrico kümmert sich um die ganze Commercial Engine, also Sales, Key-Account Management, und dann gibt es natürlich die ganzen Support-Funktionen, Enablement-Funktions, Legal, Finance, Strategie, People, die liegen so ein bisschen zwischen uns. Also Finance ist eher bei mir, Strategie eher bei mir, People eher bei ihm. Genau, und das funktioniert aber eigentlich so ganz gut auf dem Niveau. Aber man dadurch, dass wir eben auch ähnliche Skillsets haben, überschneidet sich das auch manchmal. Das ist auch für mich immer wichtig, so ein Brainstorming zu haben, so ein Sounding Board. Ja. Hey, das ist die Entscheidung, die ich treffen muss, macht das Sinn? Und da ist er immer tief genug drin, um auch da gutes Feedback zu geben.
Wie strategisch konntet ihr von Beginn an über Investoren nachdenken? Also wart ihr eher in der Position zu sagen, hey, guck mal, wir hatten genug Investoreninteresse, deswegen konnten wir es ein bisschen aussuchen, oder war das eher, wir haben von Beginn an ums Überleben gekämpft? Ja,
ich glaube, wir waren sehr, sehr, ich sag mal, explizit in der Art von Investor, den wir brauchten. Und ich glaube, in jeder Stage hast du einen anderen Investor, der gut zu dir passt. Ich glaube, der erste Investor war Motive. Da war einfach ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da. Diesen Fintech-Specialist, die kennen den Markt, die Industrie extrem gut.
Ich muss dazu sagen, Enrico hat vorher bei Finleap gearbeitet, genau. Ramin ist zu Motive.
Genau.
Und dementsprechend hat das gut gepasst.
Das war ein sehr gutes Verhältnis und bis heute auch noch ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Die zweite Runde war dann mit Cherry, auch mit Philipp von Anfang an immer sehr gute Energie gehabt und hat halt den richtigen Brand, um auch in Deutschland ordentlich zu wachsen. Also ich glaube, mit Philipp und auch natürlich Alex und dem ganzen anderen Team im Background hatten wir quasi die lauteste Stimme auch im Fund-Management und auch Fund-Operations-Markt bei uns als Investoren.
Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine Preemptive Round, oder? Also so im Sinne von, ihr wart gar nicht so richtig für die nächste Runde draußen und habt das Angebot schon bekommen und habt dann, ich meine mich zu erinnern, 7 Millionen bekommen von Cherry Ventures.
Genau. Das war unsere Seed damals und dann haben wir gemerkt, dass natürlich, ich sag mal, mit dem Wachstum und die Internationalisierung wichtig wird. Das heißt, wir wollten jemanden haben, der irgendwie einen Standort in England hat und auch schon irgendwie eine stärkere Präsenz in den USA und die auch so ein bisschen aus der Fintech-Industrie kommen. Ja? Also und da haben wir dann mit Fintech Collective die Series A gemacht. Das ist ein New York-based Fund, die aber auch in London großes Office haben. Also es hat für uns auch sehr gut als, ich sag mal, erste Brücke erstmal nach England und dann natürlich auch in die USA sehr gut geholfen. Und jetzt vor kurzem zur Series B war bei uns dann klar auch, hey, wir brauchen keine Generalisten, wir brauchen Leute, die diese sehr, sehr komplexe Industrie sehr gut verstehen. Und bei Portage, die dann am Ende die B geleitet haben, die haben mit Sagan und 40, 50 Billion AUM Fund Manager im Rücken, also die kennen die Industrie in- und auswendig. Helen, die bei uns auch auf dem Board sitzt, war vorher selber auch LP in vielen Fonds in ihrem vorherigen Job. Das heißt, sie versteht auch die Fund Operations Komplexität sehr stark. Und das sind eben die Investoren, die uns helfen können, das Business auf das nächste Level hochzuheben. Also da waren wir immer sehr, sehr explizit in den Entscheidungen.
Ist schon spannend, ne? Also nicht alle der Namen sind einfach nur große Brands als VC, sondern ist schon sehr strategisch gewählt und so ein bisschen entgegen des Konsens, der manchmal herrscht, dass alle immer nur große Namen versuchen zu handeln. Also was ist jetzt Tier 1, was ist Tier 2, wer ist jetzt, keine Ahnung, Andreessen Horowitz, Sequoia und hier und da, sondern wirklich eine sehr strategische Entscheidung. Ja. Würdest du sagen, dass das auch Nachteile bringt, zu sagen, wir nehmen einen für uns strategisch passenden Partner statt einer großen Brand? Oder ist das dann so, hey, eigentlich bringt es warum die Entscheidung? Mhm. Ich glaube, ihr werdet ja drüber nachgedacht haben.
Ja. Generell ist für uns, für den Investoren, das Wichtigste, dass sie unser Business verstehen und dass sie im Business helfen können. Und ich glaube, so anekdotisch, mit so einem Tier-1-VC, wenn du da in dein erstes Gespräch gehst und fragst, wie viel glaubst du, gibst du aus für deine Fund-Operations, dann kommt irgendwie eine Zahl um die 50.000 und dann gehen sie mal rein und gucken nach und es ist irgendwie um die 5 Millionen. Also das Verständnis der Industrie ist einfach nicht da. Und mit so jemandem dann eben eng zusammenzuarbeiten, die nächsten 10 Jahre, 7 Jahre, wie auch immer, da muss ich als Gründer so viel Arbeit leisten, dass sie das Business verstehen. Und das ist eben in so Fintech, Infrastructure, komplexen Industrien, da musst du mit Spezialisten zusammenarbeiten. Und ich glaube, das war vor uns von Anfang an klar. Wir haben eigentlich mit den Generalisten kaum gesprochen, weil das ist einfach verschwendete Zeit, sage ich mal, auf dem Level. Und innerhalb der Fintech-Industrie oder innerhalb der Fintech-Investoren gibt's auch, ich sag mal, ganz klare Rankings, ja. Und ich sag mal, da so ein Portage ist schon weltweit einer der größten und auch besten Fintech-Growth-Investoren, die so in den Phasen überhaupt investieren. Von daher sind wir da sehr, sehr happy mit den.
Ich wollte die nicht abwerten. Ja, ich wollte nur eher so mal diese typische Gründernaivität von, ey, ich spreche mit Sequoia, A16Z und wie sie alle heißen, dann bin ich schon gut aufgehoben, wenn ich einen davon bekomme, challengen und sagen so, hey, du musst dir schon auch überlegen, was für ein Business machst du?
Ja.
Machst du halt was einfach schnell wachsen muss und du brauchst jemanden, der einfach helfen kann zu skalieren, also generell eine Firma skalieren, oder hast du ein sehr klares Industry-Specific, das könnte ja auch Climate Tech mit Hardware sein, wo du auch sagst, vielleicht brauche ich einen spezifischen Investor, weil er in dem Thema tiefer drin ist, jetzt wie eben wie Fund Admin, was halt auch was sehr Komplexes ist.
Ich glaube, die Mischung macht es am Ende auch. Also ich sag mal, mit Cherry haben wir jemanden, der das ganze Fundraising und Scaling auch schon sehr, sehr gut gesehen hat und auch gut versteht. Aber wenn du dir dann als Gründer überlegst, okay, ich habe jetzt ein Board, mit dem ich zusammenarbeite, relativ eng, willst du natürlich diese Boys haben in deinem Board, aber du willst halt auch die Leute haben, die sagen, okay, machen wir jetzt Luxemburg oder Jersey oder gehen wir in die USA. Was bedeutet das fürs Produkt? Was bedeutet das für die Organisation? Regulatorisch wollen wir irgendwie uns ausweiten auf eine, wir haben jetzt eine Steuerberatung auch gegründet. Ja, das hat natürlich auch wieder Komplexitäten mit sich. Da brauchst du schon Leute, die, ich sag mal, sich mit den Themen auch tief auseinandersetzen, die Industrie sehr gut kennen, und halt nicht Leute, die irgendwie an einem Tag AI-World-Model sich anschauen, am nächsten Tag irgendwie eine Drohnenfirma und am nächsten Tag irgendwie wieder was anderes. Ich glaube, da brauchst du eben eine gute Kombination aus allem.
Was wäre dein Rat an Gründer, die eben was bauen, was tatsächlich deutlich tiefer sitzt, als einfach kann ich am ersten Tag direkt verkaufen?
Mhm. Ja, das ist, also man muss natürlich immer beides irgendwo, man muss irgendwo auf der einen Seite überlegen, wie zeige ich Fortschritt? Und das war, glaube ich, auch ist für Firmen, die, ich sag mal, sehr im Deep-Tech-Bereich unterwegs sind, immer schwierig. Ja? Weil du zeigst auf der einen Seite irgendwie technologischen Fortschritt, so was habe ich entwickelt oder gebaut, was jetzt wirklich anders ist und wieso ist es anders und gibt es irgendwelche Benchmarks, die man nutzen kann, was auch immer. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch zeigen, dass man es kommerzialisieren kann. Und das sind dann bei, ich sag mal, Deep-Tech/auch Enterprise-Produkten natürlich sehr schwer, weil so ein Enterprise-Vertrag dauert halt mal 12 oder 18 Monate, bis man den durchverhandelt hat. Das heißt, diese Überlegung so, okay, was sind eigentlich die Metriken, die relevant sind für den nächsten Investor, die der gucken möchte und wo ich dann auch zeigen kann, hier, ich habe sehr signifikanten Fortschritt gemacht. Das ist, glaube ich, das, worüber man sich ganz klar sein muss in seiner eigenen Industrie. Bei uns war das natürlich irgendwie, wir waren relativ schnell beim Kommerzialisieren. Wir hatten sehr, sehr starken, ich sag mal, Bias dazu und haben halt direkt von Anfang an Umsätze gemacht, Kunden geclosed, AUM gesammelt. Ja, und dann parallel bauen wir jetzt quasi auch die Infrastruktur immer weiter auf. Und das ist dann natürlich immer was, wo man überlegen muss, okay, wie viel investiere ich jetzt in Growth und wie viel investiere ich in Infrastruktur? Das ist dann quasi, wenn du dann auch erstmal Geld hast, kannst du anfangen, diese Entscheidung zu treffen. Und da muss man dann natürlich auch mit seinen Investoren das besprechen, überlegen, was muss ich denn in der nächsten Stage zeigen? Was interessiert den nächsten Investor und wie komme ich dahin? Das ist am Ende die Challenge.
Lass doch mal zurückgehen, ganz kurz, weil wir jetzt eben genau bei diesem Thema sind. Dann auch zu sagen, okay, Fortschritt zu zeigen und ihr habt ja damals irgendwie SPVs quasi systematisiert und so viel wie möglich automatisiert etc. Wann habt ihr denn den ersten Proof of Concept mit eurem ersten Fonds gemacht, der gesagt hat, okay, wir könnten uns vorstellen, auf euch zu laufen? Und wie habt ihr dieses Vertrauen gewonnen? Wie seid ihr in die Gespräche gegangen? Wie hart wart ihr im Sales? Wie sehr war es auch einfach, hey, wir wollen von euch lernen und wenn wir euch helfen können, dann hilft uns das auch, weil wir eben von euch lernen. Also so dann auch zu sagen, okay, wie kriege ich das Vertrauen eigentlich, dass der Erste wirklich mit uns die Wette geht?
Ja, das ist schon sehr, sehr, ich sag mal, sehr schwierig und wir waren sehr glücklich oder haben sehr, sehr eine glückliche Position gehabt, dass unsere Kunden am Ende auch Investoren sind. Das heißt, man konnte das relativ gut kombinieren und sagen, okay, wir und hatten dann auch viel Vertrauen von unseren Investoren bekommen, dass sie uns eben die ersten Entities gegeben haben, sei es jetzt irgendwie ein SPD oder eben dann auch den ersten Fonds, um da dann, ich sag mal, so ein bisschen das Produkt schon zu nutzen, aber auch weiterzuentwickeln zeitgleich. Und das war für uns, sage ich mal, sehr, sehr wichtig in der Phase, weil wir da von dort mit diesen Kundenlogos dann natürlich auch wieder andere Leute überzeugen konnten. Wie macht man das sonst? Ich glaube, man braucht halt diese persönliche Relationship mit dem Entscheider, ja, wer auch immer das ist. Wenn es jetzt irgendwie in der Real Estate Branche ist und du verkaufst irgendwie Property Management, dann musst du eben auch wissen, okay, wer ist der Entscheider? Was ist wichtig für die Person? Was sind die Ziele? Woran wird diese Person am Ende gemessen? Ja, und wie kann ich sicherstellen, dass ich der Person helfe, diese Ziele zu erreichen mit mein Produkt. Ja. Und ich glaube, das ist am Ende die wichtigste Entscheidung und ist generell auch im Sales das wichtigste Thema. So wirklich verstehen, so wie sieht der Purchase-Prozess aus, wer sind die verschiedenen Parteien, die daran involviert sind und was sind deren individuelle Ziele und wie kann ich die eigentlich dort unterstützen.
Das haben wir sehr lange gesprochen. Ja. Und das klingt alles, als ob immer alles, zwar ein bisschen Zeit dauert, aber immer alles perfekt läuft.
Ja.
Gib mir mal so ein 1, 2, 3, 4 Fuck-Ups, wo du sagst, boah, krass, das waren eigentlich schon mal richtige Bretter, in die wir reingerannt sind.
Mhm. Ja. Da gibt es natürlich schon, also gibt viele, viele Anekdoten. Ich glaube, als Gründer ist man auch oft so, dass man, ich sag mal, die Lows sind extrem low und die Highs sind extrem high, aber man hat diesen Bias, dass man eben das, was man vor, ich sag mal, 2 Wochen passiert ist, schon wieder vergessen hat. Ja? Also du musst nur ein kurzes Gedächtnis haben als Gründer. Aber so eine Sache zum Beispiel, wir haben in London oder in England versucht, das SPV-Produkt zu launchen, haben da viel Zeit, viel Geld rein investiert und am Ende gemerkt, das hilft uns gar nicht dahin, wo wir hinwollen. Ne? Es war dann wirklich so, wo wir eigentlich hätten 12 Monate vorher sagen können, ey, strategisch wollen wir in Fonds, wir wollen nicht an kleine Investoren, warum bauen wir eigentlich dieses Produkt? Und das war auch schon painful, weil wir jetzt dann am Ende, dann haben wir auch dann die Entscheidung getroffen, okay, wir stampfen es ein, ja, machen das, geben die Lizenzen zurück. Wie
viel Geld habt ihr in Sand gesetzt dafür?
Also viel Geld, natürlich Salaries, aber auch irgendwie Legal Fees und dann irgendwie die ganzen Service Provider, die du onboarden musst, ja. Und das sind dann schon so Sachen, wo du ja manchmal denkst, ob wäre schon gut gewesen, was wir gemacht hätten. Oder wenn es dann um Recruiting-Themen geht, Leute, die gehen, die sehr gut waren, auch die du sehr vertraut hast, ja, das ist dann natürlich auch irgendwie painful, dann müsst du irgendwie generell wieder in Recruiting-Prozesse gehen. Und wir sind ja in Deutschland auch an einem Punkt, wo, wenn ich jetzt heute die Entscheidung treffe und sage, ich möchte jetzt ein Team hiren, das XY macht, dann dauert es 9 Monate, bis die da sind. Ja, das ist schon auch eine lange Zeit, weil du musst die erstmal recruiten, dann müssen die kündigen, haben 3 Monate Kündigungskurs, dann fangen die an, dann müssen die ongeboardet werden und bis sie dann wirklich, ich sag mal, performen, dauert das extrem lange. Und dann denkst du ja auch manchmal, hätte ich die Entscheidung nicht schon irgendwie, ich wusste schon vor 4 Monaten, dass ich hätte machen müssen, die wären jetzt schon gleich da, wenn ich das gemacht hätte. Da gibt es schon einige dieser Momente, aber ich glaube, als Gründer oder generell als Unternehmer darf man nicht so sehr darüber nachdenken, was man alles falsch gemacht hat und was alles schief lief, weil es läuft so viel schief die ganze Zeit und man kann sich am Ende nur um die größten und wichtigsten Feuer kümmern, die irgendwo brennen. Ja. Daher glaube ich, ist das einfach Teil der Journey. Man muss es akzeptieren, man take it on the chin, move on, ja, und versucht dann einfach den Fokus auf die positiven Dinge zu setzen, weil wir sind am Ende, wie du schon gesagt hast, im Venture Case. Die 200.000 Euro für das SPV-Produkt sind egal, wenn ich halt dafür am Ende irgendwann 100 Millionen Euro Umsatz mache, dann das ist what matters. Ja. Und man muss halt immer sehr, sehr stark auf das Wachstum fokussieren.
Auch spannend, dass oder respektabel, dass, ich sag mal, eine der größeren Wetten, die dir gerade eingefallen ist, die nicht funktioniert hat, ich sag mal, 2 Nachkommastellen weniger hat als die Gesamtinvestmentsumme, wo man halt sagt, okay, so plus minus 1%, je nachdem zu welchem Zeitpunkt das war natürlich. Ne? Aber wo man halt auch sagen muss, okay, das ist eine Wette, aber es ist auch irgendwo verkraftbar. Das wäre, als ob du eine falsche Person eingestellt hättest in einer hohen Position und nach 6 Monaten oder 9 Monaten hättest rausschmeißen müssen oder so. Was immer wieder passieren wird, leider. Also und wahrscheinlich auch jedem, der irgendwie mehr Ambition hat, als ich alleine möchte von meiner eigenen Firma leben können. Mhm. Ich baue da ein Team drumherum und will wachsen. Und ich glaube, das ist dann auch so dieses. Und wahrscheinlich gibt es auch Sachen, wo ihr vielleicht 1 Million oder 2 genommen habt und du jetzt erstens sagst, will ich nicht erzählen und zweitens es gar nicht mehr so präsent ist, weil man halt auch sagt, okay, gut, daraus ist dann das und das und das entstanden. Ist das jetzt wirklich so bescheiden gewesen oder war das irgendwie doch vielleicht irgendwie hilfreich? Ist ja auch immer so, ne? Man dreht sich ja dann auch manchmal so ein bisschen hin.
Und ich glaube, am Ende ist jede dieser Konversation, die man am Ende hat, dann auch, die öffnet ja wieder Türen irgendwo. Also jetzt als Beispiel zu diesem SPV-Produkt, ja, dafür mussten wir dann Regulatory Host finden, der uns quasi die Lizenz borgt. Und diese Beziehung, es hat sich jetzt aufgeweitet auf Fonds, das heißt, wir haben jetzt viele Fonds, die wir gemeinsam mit denen managen, wo halt einer von den Fonds allein um 100.000 Euro im Jahr bezahlt. Also du hast halt schon irgendwo, du gibst irgendwo Geld aus, aber das kommt dann vielleicht auch woanders wieder und hoffentlich auch in viel höherer Multiple of that. Und deswegen ist es so ein bisschen, ich glaube, wenn ich mich hinsetzen würde und mir sagen würde, welche von all meinen Ausgaben und irgendwie durch so meine Buchhaltung durchgehen würde und sagen würde, das war unnütz, das war unnütz, das war unnütz, dann würde ich, glaube ich, nicht mehr schlafen können. Also das ist schon so. Und ich glaube, das ist aber dieser, und das ist auch der Unterschied zu einem klassischen Unternehmer, der, ich sag mal, irgendwie ein EBITDA-profitables Geschäft hat, sein ganzes Leben quasi aus dem Gewinn finanziert, ist natürlich viel, viel risikoaverser. Aber genau das ist ja der Sinn von einem Venture Case. So, wir sollen ja, oder wir sind auf der Journey, was zu bauen, was wirklich eine Industrie verändert, was die Welt verändert, was hoffentlich dafür sorgt, dass viel mehr Leute am Privatmarkt teilhaben können, viel mehr quasi eine Equalization in der Welt schafft. Und da kann man sich jetzt nicht um 100.000 oder 200.000 Euro den Kopf zerbrechen. Ja.
Wann hast du angefangen oder wann hast du aufgehört, die Benachrichtigung vom Bankkonto zu haben und die einfach auszumachen, weil es irgendwie einen auch verrückt macht?
Ja, das ist schon auch interessant. Also da habe ich Gott sei Dank unser Finance-Team, wo ich dann die sich um die ganzen Überweisungen kümmern, weil das waren immer schwierige Tage, wenn du dann da irgendwie auf den Knopf drückst und auf einmal werden da irgendwie die Gehälter von 100 Leuten bezahlt. Das ist natürlich denk mal, aber die machen natürlich extrem viel, die stiften viel Wert und aber es ist schon was absurd ist, weil vor 5 Jahren hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass ich solche Überweisungen tätige. Aber generell, was mir sehr geholfen hat, so für mein Peace of Mind, ich habe keine Notifications für Slack oder WhatsApp oder E-Mails. Ja. Ich kann dadurch quasi mir dann immer sagen, okay, ich nehme mir jetzt kurz 5 Minuten, um da reinzugehen und mir das anzuschauen. Weil bevor ich das hatte, war ich, jede Notification habe ich mir angeguckt und dann bist du halt rund um die Uhr an deinem Handy und bist halt sehr, sehr gestresst.
Das ich würde sagen, das kam aber wahrscheinlich erst, als du nicht mehr hart operativ jedes einzelne Thema hattest, ne? Sondern halt irgendwie die strategischen Themen bei dir mehr Wichtigkeit hatten, dass du drüber nachdenken musst.
Ja. Jetzt ist es so, dass natürlich viele Nachrichten im Slack, keine Ahnung, wie viele tausend Nachrichten da am Tag geschrieben werden bei uns. Aber nur wenige von denen sind wirklich aktiv relevant. Ich lese eigentlich alle, aber ich merke natürlich auch, okay, das ist jetzt irgendwie ein rein operatives Ding, dann muss ich mir nicht den ganzen Paragraphen durchlesen und dann gibt es aber auch viele Themen, wo dann wo ich vermerke, okay, das wird wahrscheinlich in 2 Wochen bei mir auf dem Tisch landen, wenn ich mich da jetzt involviere, weil das braut sich da was zusammen. Ne? Also es ist schon auch wichtig, dass man nicht, ich sag mal, den Bezug verliert zu dem, was da alles kommuniziert wird, was alles passiert. Aber man muss schon schauen, dass man sich selber die Zeit schafft, auch die wichtigen Themen durchzudenken. Ja. Weil das ist am Ende da, wo ich den höchsten Leverage habe. Ich muss mich über die, ich will keine Entscheidung für eine Person treffen, ich will eine Entscheidung für 100 oder 150 Personen oder halt auch für alle meine Kunden treffen. Ja. Und das ist ein viel, viel größerer Hebel, den ich da habe.
Ich habe gestern Abend was gelesen vom CEO und auch Gründer von Zapier und der meinte, wir verbannen die DMs. So, der sagt halt ganz ehrlich, in Slack wollen wir, dass die Quote an Posts und Nachrichten in den öffentlichen Channels immer höher wird. Und die Herleitung ist, hey, ganz ehrlich, erstens, weil in Zukunft Agents Kontext brauchen, also die KI braucht Kontext und den gibt es halt eigentlich erstmal auf einfache Art und Weise nur in den öffentlichen Channels, sonst müsstest du es überall hinzufügen, also es wird sehr viel manueller, dann haben wir es in der Direktnachricht, geht's halt nicht. So. Und dann auch, weil du halt nicht nur für die KI, sondern auch für viele Personen der Kontext-Layer verloren geht. Dass ich halt zum Beispiel eine Entscheidung nicht nachvollziehen könnte, wenn ich einfach nur das Endergebnis sehe und gar keinen Prozess mitverfolgen kann. Er sagt aber auch, dass das sogar das C-Level- und Leadership-Team betrifft, wenn es um strategische Entscheidungen geht, was ja schon faszinierend ist, weil du immer irgendwo überlegen musst, zwischen wie viel können wir transparent teilen und wie viel halt auch nicht. Wie denkt ihr darüber nach, zu sagen, okay, wir sind eine Organisation, wir haben da einfach echt viele Menschen inzwischen und was können wir transparent teilen, was können wir, also wie schaffen wir es, die ganzen Prozesse, also Entscheidungsprozesse auch nachvollziehbar darzustellen und gleichzeitig aber auch uns mal den Raum zu nehmen und ein Thema zu diskutieren, was halt nicht sofort jeder wissen kann.
Ja, wir haben auch den Push zu, ich sag mal, No DMs immer weiter verfolgt. Ich glaube, das ist auch alleine aus Kontinuitätsgründen wichtig, ja, wenn jetzt irgendwie bestimmte Projekte teilweise in einem DM und dann teilweise im öffentlichen Chat verlaufen, dann fehlt der Kontext, die Person ist im Urlaub, niemand weiß wirklich, was da besprochen worden ist, etc. pp. Also das sind unterschiedliche Gründe, warum wir sowieso auch versuchen, eigentlich alles in öffentlichen Chats zu machen. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt eine bestimmte Gruppe, keine Ahnung, Finance Department, die müssen Sachen besprechen, da werden Gehälter besprochen, etc. pp. Das wird dann natürlich in einem Finance-Specific-Chat besprochen. Da ist dann trotzdem jeder aus dem Finance drinne und vielleicht auch irgendwie ein, zwei Leadership-Leute mit drinne. Aber es ist jetzt nicht was, wo auch der Praktikant quasi Zugriff hat. Und
sollte der Agent vielleicht auch nicht wissen, weil wenn irgendwer den Agent fragt und dann so, ja, hier ist die Gehaltsliste,
ja, genau.
Ist auch schwierig.
Da gibt es ein paar Themen, die wichtig sind, und dann haben wir natürlich auch eine Steerco, wir sind inzwischen Leadership, haben auch ein Leadership-Team, irgendwie VP Product, VP Legal etc. Da werden dann, ich sag mal, die touchy Subjects ein bisschen besprochen, und das ist teilweise in unseren Weekly Meetings, aber teilweise natürlich auch in diesen Slack-Channels. Und ich glaube, da die richtige Ratio zu finden, ist, glaube ich, schon schwierig, ja, weil es dann auch irgendwann in die Habit kommt. Du hast dann mal einen Chat, dann schreibst du da mit den Leuten. Und das sind dann oft auch Themen, wo ich mich selber frage, okay, soll ich diese Nachricht jetzt einfach mal in den Public Chat quasi wiederholen, ja, weil keine Ahnung, da sagt jemand, sollten wir vielleicht das und das so und so machen. Das ist ja eigentlich relevant für die ganze Gruppe. Das ist ja nicht nur relevant für mich und die zwei Leute, die jetzt vielleicht in diesen DMs reingezogen worden sind, sondern wir sollten das auch in den Channel packen. Also da versuchen wir immer mehr, ich sag mal, in diese Richtung zu gehen. Aber es ist dann natürlich auch eine Cultural Change, so ein bisschen Transformation, die man da machen muss.
Ja, ich glaube, er hatte Zahlen mitgeliefert, ne? Die waren von letztem Jahr lower 30% in öffentlichen Chats zu jetzt höheren 40%. Ja. Ne? Also ist jetzt auch nicht, dass da 80% automatisch in öffentlichen Channels passieren, sondern ich fand die These spannend, ne? Zu überlegen, was generell als Kontext in der Firma, dann auch für die ganzen Agents, die den Kontext kennen müssen, wenn man die Firma wirklich weiterentwickeln will und sagt, okay, manche Aufgaben können in Zukunft auch Agents mehr und mehr übernehmen. Und dann eben auch so dieses, dass man Entscheidungsprozesse besser teilen kann. Grundsätzlich natürlich ein spannender Gedanke. Und wenn man den dann im Absoluten betrachtet, dann denkt man sich so, okay, absolut umsetzbar ist er halt doch nicht. Aber es ist trotzdem eine Fragestellung, über die jeder nachdenken muss. Weil, naja, wo gehen Dinge verloren? Jeder beschwert sich immer, dass wenn du mehrere Level hast, dass im untersten Level zum Beispiel Flüsterpost gespielt wurde und die Sachen nicht ankommen. Warum? Weil die Leute es halt auch nicht, die sitzen nicht am Tisch teilweise. So, es geht halt nicht. Aber man muss sich dann manchmal fragen, ist das wirklich so geheim, was ich gerade hier diskutiere? Oder sind das Sachen, die man auch öffentlicher diskutieren kann? Keine Ahnung, wenn ihr überlegt, jetzt irgendwo eine Firma zu kaufen, wahrscheinlich kannst du das nicht ab Tag 1 kommunizieren an alle, weil das, ja, vielleicht ein bisschen schwierig. Aber andere Themen, zum Beispiel, wenn man irgendwie Produktroadmap zum Teil diskutiert, vielleicht manche Sachen davon, vielleicht auch nicht alles, sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, wenn man da für sich mehr drüber nachdenkt und aktiv drüber nachdenkt, wird man bessere Entscheidungen treffen, als es einfach passieren zu lassen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was man ein bisschen natürlich berücksichtigen muss, ist Expectations Management. Ja, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, machen wir Gehaltserhöhungen für alle Leute, dann auf einmal bis, oder auch, keine Ahnung, wenn es jetzt produktspezifische Themen sind, so hey, dieses eine Feature, was diese Person eigentlich die ganze Zeit wollte, wollen wir darüber mal sprechen? Ich glaube, da muss man natürlich auch dann irgendwo die Balance halten, aber ich glaube, ich stehe schon hinter der These.
Wenn wir jetzt gucken, die nächsten 2 Jahre, das ist ein sehr langer Horizont für ein Venture-Startup, ehrlicherweise, aber was sind die Hypothesen, die ihr beweisen müsst, dass du in 2 Jahren hier sitzt und sagst, ey, das waren richtig erfolgreiche 2 Jahre?
Mhm. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, wir sind in Luxemburg und UK gewachsen. Ich glaube, das sind am Ende die beiden Märkte, die müssen größer werden als unser deutscher Markt. Das ist mit Sicherheit das erste Wichtige. Das Zweite ist, dass die M&A-Integration gut läuft. Ja? Also, dass man wirklich beweisen kann, dass wir diese Portfolien an Kunden migrieren können auf unsere Plattform. Das dritte Thema ist dann rund ums Produkt, dass wir es schaffen, quasi eine Decision-Making-Engine zu liefern für Fondsmanager auf Basis der ganzen Daten, die wir für die in unserer Datenbank speichern und strukturieren. Und das vierte ist dann quasi, dass wir immer weiter in die Installed Base an Funds, also dass wir immer weiter Fonds migrieren können von klassischen Fondadministratoren. Das sind wahrscheinlich so die Themen, wenn wir die alle beweisen können, auf der kommerziellen und der Produktseite, glaube ich, dann sind wir auch auf einem sehr guten Weg.
Wir fragen in 2 Jahren nochmal nach.
Ja, sehr gut.
Hast du abschließend noch was du Gründern generell in den aktuellen Zeiten mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich glaube, Was mich immer so ein bisschen beschäftigt hat, ist quasi dieser Split in dem Markt im Moment, in dem Venture-Markt und vor allem im Fundraising-Markt rund um AI-Growth-Companies, die irgendwie 40x wachsen jedes Jahr oder jeden Monat am besten noch, versus halt die klassischen SaaS-Companies. Ich glaube, man muss da auch ein bisschen, ich sag mal, Zeit walten lassen. Ich glaube, dass die Churn Rates und die Stickiness des Umsatzes sich über mehrere Quartale zeigen wird. Also ich glaube, ich würde dort nicht so quasi meine Hoffnung verlieren, dass ich jetzt nicht irgendwie 10x jedes Jahr wachse, dass es ein Problem für mich ist. Ich glaube, das ist das eine. Das zweite ist, ich glaube, Talent, da muss man einfach immer weiter rein investieren. Man muss die besten Leute heiren und dann auch die besten Leute, ich sag mal, weiter supporten. Im Wachstum hast du irgendwann zum gewissen Level die Tendenz, dass du anfängst, so Talent Dilution zu haben. Ja, und man muss wirklich schaffen, dass die Tendenz die hoch bleibt. Ja, also wirklich die besten Leute weiterhin die besten Leute zu dir in die Firma holen. Und das dritte ist, du musst halt sicherstellen, dass du ein Problem des Kunden bist. Und was auch immer das Problem des Kunden ist, du musst wirklich sehr, sehr stark fokussiert darauf sein. Was sind die Themen, die wichtig sind für den ICP, auf den ich mich fokussiere, und dann aber auch gleichzeitig sagen, das sind zwar alles auch Probleme, die sind aber nicht so wichtig oder die sind nicht die von meinem ICP und die dann auch wirklich gekonnt ignorieren. Das ist für den Venture Case extrem wichtig. Du brauchst diesen Fokus ich glaube, dann wird es schon auch alles gut gehen.
Clement, vielen Dank. Ich verlinke natürlich dein LinkedIn, Bunch, alles in den Shownotes, da kann man sich das nochmal angucken. Aber vielen Dank. Ich glaube, sehr aufschlussreich, mal so eine sehr komplexe Branche ein bisschen aufgeschlüsselt zu bekommen, den Aufbau eines komplexen Produkts, wo es nicht einfach obvious ist, was Schritt 1, 2 und 3 ist, plus auch die Veränderungen, die halt durch Technologie-Shift etc. zusammenkamen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, sicher nicht das letzte Mal, und vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich glaube, man merkt, dass Bunch grundsätzlich ein Problem targetiert, was deutlich komplexer ist als viele Firmen da draußen und dementsprechend auch mehr Zeit braucht aufzubauen. Aber wenn man dann mal einen Kunden gewinnt, dann bleibt der Kunde. Dementsprechend kann man mit dem Kunden mitwachsen, weil gerade in diesem Fondsbereich natürlich so ist, der erste Fonds hat eine gewisse Größe, häufig ist der zweite ein bisschen größer, der dritte ein bisschen größer. Und wenn du es schaffst, so tief integriert zu sein, dass du ein paar Prozent von dem, was dort passiert, für dich rausholen kannst, weil du so wirklich harte Infrastruktur bist, dann kannst du echt einiges an Umsatz damit machen und auch Geld mit der Firma verdienen. Und das ist die Wette, die Bunch geht. Und Levin hat, glaube ich, sehr eindrücklich erklärt, wo das begonnen hat, wie das weitergeht und wo es hingehen soll. Und ich bin Levin sehr dankbar. Es ist ein seltener Einblick in so ein richtig Infrastruktur-Play, gerade in dieser Fintech-Szene. Und glaube, dass da schon sehr viel Musik drin ist, weil wir auch echt mal ein bisschen erklären konnten, wie diese ganze Venture Capital und Private Equity Welt im Hintergrund funktioniert und auch geografisch, warum zum Beispiel Luxemburg in Europa ein Thema ist. Und deswegen, wenn du was daraus gelernt hast, auf der einen Seite, weil du vielleicht ein Business baust, das wirklich sehr tief integrieren muss, oder weil du sagst, hey, das war einfach generell spannend, weil es mal eine andere Geschichte war, dann teile das gerne mit jemandem, der davon profitieren würde und es auch hören sollte. Lass dem Kanal ein Abo da und dann hoffen wir, dass wir hier weiter richtig Top-Gäste mit ranholen können, um dir als Gründer weiterzuhelfen, eine bessere Firma zu bauen. Vielen Dank, dass du bei Unicorn Bakery eingeschaltet hast und bis zur nächsten Episode.